Du selbst bist ja Aktivistin und warst unter anderem auch Sprecherin der Demonstration bzw. auch Mitorganisatorin der Blockaden der G20-Gipfel in Hamburg im Jahr 2017. Und warum hast du dich denn dann entschieden, die Seiten zu wechseln und diese Agentur zu gründen, die Aktivistinnenagentur zu gründen?
Ja, hallo und danke für die Einladung erstmal. Das ist eine gute Frage und ich glaube, der Grund ist, dass es damals Pressetrainings gab, aber nicht keine Talkshow-Trainings. Und dass ich eben auch im Zuge vor den Protesten gegen den G20-Gipfel auch das erste Mal in der Talkshow saß. Und ich erinnere mich dran, ich war so aufgeregt davor, was meine eigenen Freunde, was meine eigenen Genossinnen, Wegstreiterinnen, was die sagen. Und über die Jahre habe ich gelernt, auf die kommt es gar nicht so sehr an. Klar, es ist gut, wenn die mit einem zufrieden sind, aber wichtig ist, dass wir die Blase verlassen. Und wichtig ist, dass die Sendung sehen am Ende, dass die überhaupt verstehen, was wir sagen und warum wir Aktivistinnen geworden sind und was unsere Forderungen sind. Also, dass wir sie einfach und klar und verständlich auf den Punkt bringen. Und diese Trainings gab es damals nicht. Und was es aber schon lange gab, ist, dass Aktivistinnen natürlich sich gegenseitig Tipps geben. Und daraus ist meine Entscheidung gewachsen, dazu eine Form zu geben und dazu auch meine ganze Zeit reinzustecken, um eben all denen, die die Welt besser, gerechter, solidarischer machen, die dabei zu unterstützen, dass sie ihre Nachrichten, ihre Beiträge, ihre Positionen auf den Punkt bringen und auch in die Nachrichten bringen können.
Du hast gerade eben schon so schön gesagt, so dass man so seine eigene Bubble so ein bisschen verlässt. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, als ich das erste Mal dann auch von der Aktivistinnenagentur gehört habe und dann so auf deren Website so gestöbert habe, der starke Fokus auf den Massenmedien und auch einem, man könnte ja auch irgendwie sagen, einem sehr veralteten, biederen Format wie Talkshows. Darauf konzentrieren sich auch die Workshops, wobei das auch relativ breit ist. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber warum wirklich dieser Fokus auf die Massenmedien? Ist es im Jahr 2024 nicht eigentlich ja fast veraltet ein bisschen?
Naja, also ich wünschte, alle Redaktionen würden so arbeiten wie freie Radios, dass es wirklich auch Zeit gibt und eben Ehrenamtliche eingebunden werden und man auch bei freien Radios erlebe ich ja immer wieder, dass ihr euch auf die Suche macht, auch nach Aktivistinnen, dass ihr die Stimmen von unten hören wollt und dass es eben nicht nach Profit oder Klickzahlen geht, sondern eben welche Stimmen sind wichtig, wer wird zu wenig gehört. Und das Problem ist ja aber leider, wenn wir uns anschauen, wer die gesellschaftliche Macht hat, wer den Einfluss hat, dann ist es eben leider noch zu wenig bei den freien Radios und bei den Medienschaffenden von unten. Und eben sehr viel konzentriert sich auf die Talkshows und die Formate mit viel Reichweite. Und so ein Abend von Markus Lanz oder von Karin Mioska, da schauen natürlich Millionen Leute zu. Und am nächsten Tag steht es überall in den Zeitungen, ein kurzer Bericht. Und Videoclips werden bei Twitter gezeigt. Und wir sehen daraus, dass in den großen Sendungen eben erstmal dokumentiert wird, welche Stimmen sind relevant und welche Stimmen sind wichtig. Jemand, der als gesellschaftlich irrelevant gesehen wird, jemand, der keine Macht hat, wird nicht eingeladen in eine Sendung. Und das heißt, die Sendungen dokumentieren und zeigen, welche Stimmen wichtig sind und auch welche Positionen relevant sind. Und wie oft sitzen wir dann doch vor den sozialen Medien oder wir schalten doch mal samstagabends nach dem Tatort durch und ärgern uns, dass die Vielfalt der Gesellschaft, dass die nicht abgebildet ist und dass die nicht zu Wort kommt oder eben auch keine progressiven Stimmen vorkommen. Und das wollten wir ändern.
Wie willst du das denn ändern? Also es gibt ja so zwei Arbeitsschwerpunkte. Ne? Einerseits so ein bisschen für die Aktivistinnen, diese Trainings, und auf der anderen Seite aber auch eine ganz gezielte Ansprache an Journalistinnen. Also vielleicht kannst du diese beiden Säulen nochmal genauer erklären.
Ja, gerne. Wir haben zwei Stellschrauben identifiziert. Das eine ist, dass wir selber besser werden können. Also wir können üben, wie bringe ich denn meine Nachricht auf den Punkt? Wie umgehe ich vielleicht auch mal eine Frage, auf die ich keine Lust habe? Das machen Politikerinnen und Politiker ja ständig. Und auch das, davon kann man sich auch was abschauen und auch mal eine Frage, auf die man wirklich keine Lust hat, sie umgehen. Aber eben auch, gerade bei einer großen Talkshow sollte man sich vorher überlegen, was sind meine drei Sachen, die ich unbedingt sagen will? Was muss unbedingt, die Zeit geht so schnell rum, was will ich unbedingt sagen? Und komme, was wolle ich? Ich kämpfe darum, dass ich meine Botschaft auch sagen darf. Sowas können wir üben in Trainings. Und deswegen haben wir eben angefangen, Trainings für soziale Bewegungen, für zivile Gesellschaft zu geben und haben festgestellt, dass wir mittlerweile auch schon 1500 Menschen trainiert haben und mit ihnen geübt haben, wie ich denn meine Botschaft auf den Punkt bringe. Und dann, selbst wenn wir richtig gut sind, reicht das natürlich nicht, sondern es braucht Journalistinnen und Medienschaffende, die auch Stimmen von unten, die sozialen Bewegungen und Zivilgesellschaft, die denen eine Plattform geben wollen und die sie interviewen wollen. Und unsere Erfahrung ist, dass es das auch gibt. Also das, es gibt auch immer wieder Bewertungen, was Journalistinnen wählen. Und im Durchschnitt sind die linker als die Gesellschaft, progressiver als der Durchschnitt der Gesellschaft. Sehr wenig Journalistinnen wählen zum Beispiel AfD. Und wenn die also Interesse haben, woran liegt es denn dann, dass progressive Stimmen, dass Stimmen von unten nicht so oft in Nachrichten oder in den Talkshows eingeladen werden, in Nachrichten vorkommen? Und das hat auch damit zu tun, dass der Berufsjournalist, dass es ein sehr prekärer Beruf ist, also dass der oft nicht gut bezahlt wird, außer ich bin Intendant vom MDR vielleicht. Und dass es alles sehr schnell gehen muss und dass eben oft, außer ich bin in einem großen Medienhaus mit viel auch Förderung von Investigativrecherche, das gibt es natürlich auch, aber die meisten, gerade auch die Lokalzeitungen, sind unterbesetzt, es muss sehr schnell gehen und die freuen sich eben, wenn jemand Kontakt herstellt zu Leuten, die auch Lust haben, ein Interview zu geben. Das heißt, das eine, was wir machen, sind Medientrainings für soziale Bewegungen. Und das andere, was wir tun, ist, Kontakt und Austausch herzustellen zwischen Journalistinnen, die gerne berichten wollen, und dann denen, die auch was zu sagen haben.
Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen genauer in die Medientrainings reingehen? Da gibt es ja total viele Facetten, ne? Du hast jetzt gerade schon ein paar Punkte genannt, wie man vielleicht auch Fragen ausweichen kann, wie man aber auch seine eigenen Statements so ein bisschen setzen kann. Ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor. Natürlich kann so ein Training immer nur einen Anstoß geben, aber wie man da auch auswählt und wirklich ja innerhalb von, keine Ahnung, 3 Tagen oder so Leute wenigstens ja auch so ein Sicherheitsgefühl irgendwie gibt. Also was wird da genau vermittelt?
Sicherheit ist ein guter Punkt, weil alle, die zu Training kommen, fast alle sagen, was kann ich gegen mein Lampenfieber tun? Ich bin so ein Lampenfiebermensch. Und in jedem Training frage ich einmal nach und sage, jetzt mal ehrlich, wer hier in der Runde hat Lampenfieber? Und dann heb ich meine Hand und blick mich um und das heben alle ihre Hand. Alle bis auf eine Person meistens. Die Ausnahme gibt's immer. Aber das heißt, 99,9%, die absolute Mehrheit der Leute, haben Lampenfieber, weil Lampenfieber eine ganz normale körperliche Reaktion ist, so wie Hunger haben oder schwitzen oder frieren oder müde sein. Das ist die Reaktion, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, unser Puls steigt. Und das ist okay, das ist sogar gut so. Das wird unser Interview wahrscheinlich sogar besser machen. Und dieses Wissen alleine hilft Leuten schon riesig, weil sie merken, oh, ich bin gar nicht das Problem. Ich bin kein Lampenfiebermensch, sondern wir alle sind Lampenfiebermenschen. Es ist ganz normal. Und wenn es alle haben, dann heißt es ja auch, man sieht es uns wahrscheinlich gar nicht an. Und dann nehmen wir uns Raum und teilen Tipps. Was machst du denn gegen Lampenfieber? Was hilft dir? Also vielleicht vorher nicht so schwer essen oder vorher genau wissen, wie der Ablauf sein wird. Oder danach, es gibt Studien, dass Schülerinnen bessere Noten schreiben, wenn sie nach der Prüfung was Schönes vorhaben. Das heißt, danach auch was Schönes verabreden und sich feiern, dass man sich getraut hat. Weil wer Interviews gibt, der geht natürlich auch ein Risiko ein. Aber das Schlimmste wäre, wenn eben die Flüchtlingsräte, die Omas gegen Rechts, die migrantischen Verbände, die antifaschistischen Initiativen aus Thüringen, wenn die sich nicht trauen, Interviews zu geben, weil wir eure Stimmen eben auch gerade in diesen Zeiten so dringend brauchen.
Also in dem Moment, wo ich dann auch auf Podien sitze, wo ich in Talkshows präsent bin, wo ich vielleicht aber auch ein Radiointerview gebe, begebe ich mich ja in die Öffentlichkeit, ne? Also das eine ist ja aktivistisch zu sein und da auch von mir aus Leute zu unterstützen, Demos zu machen und so weiter und so fort. Das andere ist aber in die Öffentlichkeit zu treten und gerade in Zeiten wie diesen ist man dann immer auch potenziell Betroffener von Shitstorm. Ist das auch etwas, was ihr in den Medientrainings thematisiert? Was kann nach dem öffentlichen Auftritt passieren?
Ja, das müssen wir leider, weil gerade auch bei den großen Sendungen, bei jetzt, wenn jemand in den Talkshow eingeladen ist, oft der Shitstorm folgt, eben oft dann Hass und Hetze in den sozialen Medien in den nächsten Tagen kursiert. Shitstorms entstehen dann, wenn ich eine klare linke Botschaft formuliert habe oder eine klare progressive Botschaft und sie laut und deutlich in die Welt geschrien habe, also sie deutlich die Blase verlassen hat. dann muss diese Botschaft ja auf die Leute treffen, die zum Beispiel AfD wählen oder die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, den Prozess in der Gesellschaft gibt. Und wenn die unsere Botschaft hören und unsere Botschaft richtig gesessen hat, dann müssen die sich doch ärgern. Um die geht es zwar nicht, unser Ziel ist nicht, die zu ärgern, aber es ist eine Konsequenz daraus, dass mir gelungen ist, eine linke Botschaft laut und deutlich in die Welt zu rufen. Und das ist ja unser Ziel, das sollten wir wollen. Und das Risiko, das wir haben, das haben wir ja aber immer, wenn wir den Mund aufmachen. Das haben wir natürlich noch mal mehr, wenn wir in eine Sendung gehen, die 1 Million Leute schauen. Aber ich war auch so beeindruckt von den vielen Demonstrationen in Suhl, in Greiz, in Sonneberg, in Eisenach, wo Leute jetzt gegen rechts aufgestanden sind in den letzten Wochen und Monaten. Und auch da ist das Risiko ja auch, dass einen jemand in der Bahn sieht oder der Nachbar einen sieht. Also immer, wenn man sich positioniert und wagt, den Mund aufzumachen und zu sagen, also auch gegen rechts laut zu werden, ist das ein Risiko und das braucht es aber gerade, ja.
Neben diesen Medientrainings, du hast es ja eben auch gesagt, ist auch eine Stellschraube, eine Säule sozusagen der Aktivistinnenagentur halt eben auch ja AnsprechpartnerInnen für Journalistinnen zu sein, wenn die halt eben nach Vertreterinnen, Stimmen suchen. Zwei Fragen da vielleicht. A, wie wird es so wahrgenommen? Oder ja, erstmal so die erste Frage, so wie wird das so wahrgenommen? Wie reagieren Journalistinnen darauf, wenn du ankommst und dann so sagst, so hey, hier, ich hätte jetzt auch mal eine gute Vertreterin von unten, die vielleicht mal aus ihrer aktivistischen Perspektive sagen kann, wie das direkt vor Ort ist, weil ja auch gerade, ne, du hast jetzt so viele kleine Städte in Thüringen aufgezählt. Es wird ja auch gerne mal immer so von oben aus Berlin auf die kleinen ostdeutschen Provinzen draufgeblickt und wenn man dann halt aber mal um die Ecke kommt und sagt, hier, ich habe tatsächlich Menschen, die da leben und aktiv sind, wie reagieren da so Journalistinnen darauf? So, fühlen sie sich eher angegriffen oder nehmen sie dankend an?
Wie sie sich fühlen, weiß ich gar nicht, aber die meiste Reaktion, die ich bekomme, ist keine, weil wenn man so, also meistens läuft das so ab, wir schauen in die tagesaktuellen Nachrichten, schauen, was ist gerade Thema und dann schicken wir über unseren Presseverteiler Vorschläge und sagen, interview doch mal diese Person oder jene Person. Und die meiste Reaktion ist erstmal gar nichts, weil man wissen muss, Journalistinnen bekommen einfach wahnsinnig viele Mails am Tag. Also je nachdem, wie groß das Medienhaus ist und wie bekannt die E-Mail-Adresse, werden die auch dutzende E-Mails im Postfach haben. Und das ist auch okay, finde ich, dass sie jetzt nicht auf jede von meinen E-Mails oder unseren E-Mails antworten können. Aber wir haben eben schon in 80% der Fälle, dass Journalistinnen sich melden und sagen, ja, also dass zumindest jemand sich meldet und sagt, ja, die Person möchte ich interviewen. Und weil du die kleineren Orte auch angesprochen hast oder die Lokalnachrichten, da ist es sogar am besten und funktioniert am stärksten, dass gerade zum Beispiel, als alle über den Saale-Orla-Kreis gesprochen haben, als es einen AfD-Kandidaten gab, der fast Landrat geworden wäre, da hat natürlich die ganze, nicht nur die Lokalpresse, aber auch die Bundespresse hat eben auf den Saale-Orla-Kreis geschaut. Und dort gibt es ja, das ist das Tolle, dass es da 20 Personen gibt, die sich zusammengeschlossen haben als Dorfinitiative oder Kreisinitiative und sich gegen rechts engagiert. Und die wurde ja auch interviewt. Das erleben wir auch, dass es eben dann alle vor Ort geschaut haben und wirklich auch mit den Menschen vor Ort sprechen wollten. Und das heißt, das Interesse ist da insbesondere, habe ich den Eindruck, wenn es darum geht, Leute zu finden, die betroffen sind von der aktuellen Politik. Also Journalistinnen möchten schon auch gerne zum Beispiel mit streikenden Bus- und Bahnfahrerinnen sprechen. Und kommen eben an die nicht so oft ran. Oder Initiativen vor Ort, die jeden Tag aufstehen und jeden Tag eben mit Nachbarn oder die Familiengespräche am Tisch führen in Thüringen, wo gerade Wahlumfragen sind, von AfD könnte stärkste Kraft werden. Und das heißt, also diese Stimmen vor Ort sind total gefragt und da gibt es auch einen totalen Bedarf.
Ich habe im Zuge der Recherche auch mir ein paar Artikel durchgelesen, zum Beispiel vom Fokus oder auch von der Welt. Und da wird ja sehr kritisch über die Aktivistinnenagentur berichtet, beziehungsweise da fallen dann so Sätze wie oder so Überschriften. Linke Aktivisten auf Bestellung, so funktioniert das TV-Netzwerk der Emily Lacquer. Das war jetzt ein Fokus-Titel im September 21. Auch bei der Welt gab es, wie ich finde, eine sehr tendenziöse Berichterstattung. Und auf Twitter wiederum habe ich dann aber gesehen, dass du dann ja explizit das auch herausstellst, wenn Leute, die an den Trainings teilgenommen haben, dann in der Öffentlichkeit oder in Massenmedien präsent sind ja, das dann halt auch feierst. Ja, ist das dein Umgang sozusagen mit der Kritik von eher traditionelleren, rechtskonservativeren Medien?
Die Kritik von den rechten Medien, die wird es natürlich immer geben. Und die Kritik ist ja weniger, glaube ich, an mir, also auch wenn ich dann der Aufhänger war für diesen Artikel, sondern oder Angriffe von der Bild-Zeitung. Aber eigentlich ging die Kritik gegen die öffentlich-rechtlichen Medien, weil die denen unterstellt haben, dass es eine Nähe gibt, dass sie eben zu viel linke Stimmen interviewen würden, was, glaube ich, gar nicht stimmt. Also in öffentlich-rechtlichen werden ja sowohl linke als auch konservative Stimmen interviewt. Es gibt es beides. Aber wir wissen ja, dass die extreme Rechte besonders, aber auch einige konservative Kreise ein Problem mit den öffentlich-rechtlichen Medien haben. Und ich gucke ins Ausland und sehe, wie toll es ist, dass wir hier Öffentlich-Rechtliche haben, die Strukturen haben, die Infrastruktur haben und die berichten können, unabhängig von großen Profitinteressen. Aber ich glaube, ich würde den Ball zurückspielen und sagen, okay, wenn wir jetzt die Axel Springer Medien können natürlich uns kritisieren, aber wenn wir jetzt die Landtagswahlen im Herbst angucken, nächste Woche organisiert Welt-TV, was auch zum Axel Springer Konzern gehört, ein TV-Duell mit Björn Höcke und Mario Vogt. Ich glaube, wenn wir die Sendung ausstrahlen, dann ist es wahrscheinlich schon hinter uns, der Termin. So, aber warum? Also wo ist die Not, jetzt ein TV-Duell mit Björn Höcke zu organisieren? Wofür braucht es das? Das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die Welt, der Welt-TV nicht gerecht wird und das gefährlich ist. Gerade auch die Öffentlich-Rechtlichen haben ja immer mehr auch Björn Höcke ausgeschlossen als Interviewpartner, gerade auch, weil man ihn jetzt ja gerichtsfest einen Faschisten nennen kann. Und dem darf man keine Plattform geben, dem darf man keine Reichweite geben. Das heißt, ich glaube, die Kritik beruht auf Gegenseitigkeit.
Ich würde aber vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen reingehen, weil wenn man sich ja anguckt, wie massenmediale Öffentlichkeit funktioniert, welche AkteurInnen da auf den Plan treten, auf der Bühne sozusagen miteinander kommunizieren, dann sind es ja professionelle Sprecherinnen, Leute, die halt eben entweder Repräsentantinnen aus Politik sind, die wiederum dann aber auch natürlich auch Medientrainings haben. Die haben dann ganze Presseabteilungen, PressesprecherInnen hinter sich sitzen. Ich muss dann immer so witzigerweise an FußballerInnen denken. Ne? Also man konnte sich vor 20 Jahren war es noch total witzig, sich einen Oliver Kahn-Interview nach einem Fußballspiel anzugucken. Mittlerweile ist es so, man guckt sich Fußballspiele an und danach dann die Interviews direkt nach dem Spiel und die Spieler, meistens sind es dann doch die Spieler, die geben dann bombensichere Interviews mit Analysen und ich frage mich dann immer, wow, okay, wie kann das irgendwie überhaupt funktionieren? Aber es ist einfach so, dass halt die Leute, die sonst so in den Talkshows sitzen, ja eben auch darauf vorbereitet werden und eben Menschen, in Anführungsstrichen von unten, ja gar nicht diese Ressourcen irgendwie zur Seite gestellt bekommen. Und ich meine, sowas wie die Aktivistinnenagentur hilft da ja jetzt halt eben. Warum ist es denn so, dass halt eben Leute, jetzt in dem Fall dann eben auch sowas wie Welt und Fokus oder Springer allgemein, warum die sowas wie die Aktivistinnenagentur so argwöhnisch betrachten?
Ja, weil sie Konservative sind oder Rechte zum Teil ja auch. Die Fußballinterviews von früher habe ich auch viel lieber geguckt, weil die natürlich irre lustig sind, was dabei rauskommt. Und klar, also Politikerinnen sind alle durchgecoacht. Das ist ganz normal. Das kennen auch Journalistinnen nicht anders. Und dein Punkt ist genau richtig. Aktivistinnen oder Menschen, die in Bürgerinitiativen aktiv sind, die sich für einen solidarisch sozial-ökologischen Osten engagieren, die sich für Mobilität im ländlichen Raum in Thüringen engagieren, da ist eben oft nicht das Geld da, um tausende Euros an Profitrainer zu finanzieren. Und ich glaube auch, dass die Trainer die sozialen Bewegungen nicht verstehen würden, die vielleicht auch den einen oder anderen falschen Tipp geben. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, wie unbeliebt Politikerinnen meistens in Umfragewerten sind. Das Ziel ist ja auch nicht zu sprechen wie Politikerinnen, sondern das Ziel ist zu lernen, wie bringe ich meine Botschaft auf den Punkt. Und wie kann ich auch mal eine kritische Frage umgehen, auf die ich keine Lust habe, aber im Grunde, wie bringe ich meine Position auf den Punkt?
Wir haben jetzt viel über Grundsätzliches gesprochen. Vielleicht können wir jetzt nochmal so im letzten Teil des Interviews nochmal kurz auf die ganz konkrete vor uns liegende Zukunft blicken. Wir befinden uns mitten im Superwahljahr 2024 und gerade eben auch in Ländern wie Thüringen und auch Sachsen wird sowohl kommunal als auch der Landtag gewählt. Und es gibt ja jetzt auch ganz konkret ein Training, was sich an zivilgesellschaftliche Initiativen, AktivistInnen, ich weiß es gar nicht, aus Ostdeutschland richtet, das antifaschistische Talkshow-Training von Mai bis Juni. Kannst du da nochmal kurz sagen, also so ein paar Eckdaten sagen, so, genau, an wen konkret richtet sich's, wer wird da gesucht, wer kann da mitmachen, wo muss man sich da anmelden, muss man irgendwie Vorkenntnisse haben, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Hat es einen bestimmten inhaltlichen Fokus oder so? Also ja, genau, ein bisschen was zu dem Training sagen. Ja.
Gerne, und deswegen bin ich so froh, dass ihr uns interviewt und uns eine Chance gibt, weil wir eben so dringend auch Leute suchen aus Thüringen, die Lust haben, an diesem Training sich zu beteiligen. Also unser antifaschistisches Talkshow-Training findet Ende Mai in Dresden statt, nicht in Thüringen, sondern in Dresden. Aber es ist offen für alle aus, insbesondere aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen, wo eben dieses Jahr Landtagswahlen stattfinden, aber eben auch aus anderen Orten, wo Kommunalwahlen im Osten dieses Jahr stattfinden, das auch noch. Und man kann sich bewerben bis, ich glaube, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, noch bis Sonntag, und ihr verlinkt bestimmt unseren wo man sich anmelden kann, vielleicht nochmal als Beitrag auf der Webseite. Die Idee ist, wir gehen sicher, also ich meine, jetzt redet ja schon die ganze Bundespolitik über die Landtagswahlen. Das ist klar, wir sind alle gucken besorgt auf die Rekordwerte der AfD in den Umfragen. AfD könnte stärkste Kraft werden in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Und das müssen wir verhindern. Und die ganze Bundespresse, auch im Westen, redet über diese Landtagswahlen. Und das Problem ist aber, dass es gibt Studien, die sich anschauen, wer interviewt wird. Und gerade Menschen mit ostdeutschen Biografien aus Ostdeutschland sind massiv unterrepräsentiert in den Nachrichten. Das ist so. Und das ist nicht okay, weil ihr die seit jeden Tag aufsteht und in einem Bundesland lebt, wo es eben auch diese hohen Zustimmungswerte für die AfD gibt. Und ich glaube, dass wir in der ganzen Bundespolitik eben auch von euch lernen können und euch zuhören müssen, weil ihr ja auch die seid, die unter einer potenziellen AfD-Landesregierung auch dort lebt und die nicht weggezogen sind. Also die auch Menschen mit Migrationsgeschichte oder trans- und queere Menschen, die in Thüringen leben. Und deswegen, was ich mir wünsche, wovon ich träume, ist, dass vor den Wahlen, aber auch in der Wahlnacht, dass in einer Sondersendung zur Wahl, dass dann eben nicht der nächste Thüringen-Versteher dort sitzt, der sagt, wir müssen mit den Rechten reden, wir müssen vielleicht mit den Nazis koalieren, und der eben nicht die Geschichten von unten aus Thüringen erzählt, sondern ich wünsche mir, dass da jemand vom Flüchtlingsrat oder eine Oma gegen rechts aus Thüringen oder eine Transaktivistin, dass sie dort sitzen und sagen, wir dürfen keinen Meter hergeben an Faschisten und an die Rechten. Und damit es gelingt, braucht es natürlich Leute, die sich erstens trauen, in so eine Sendung zu gehen oder auch ein Interview in den, es muss nicht immer die Talkshow sein, auch wenn es Talkshow-Training heißt. Aber wir brauchen eben Leute, die Lust haben zu erzählen, wie es denn ist, in Thüringen zu leben gerade und was ihr Engagement gegen rechts ist. Sei es im Privaten, sei es im Organisieren von Demonstrationen, sei es mit der Unterstützung von Geflüchteten oder Engagement für einen solidarisch-sozial-ökologischen Osten. Diese Stimmen müssen mehr gehört werden und denen müssen wir zuhören. Und damit es gelingt, dass sich Leute trauen, in der Zeitung ein Interview zu geben oder im Radio und Fernsehen zu sprechen oder in einem freien Radio ein Interview zu geben. Vielleicht hört das ja der eine oder die andere und ist inspiriert, auch mal im freien Radio ein Interview zu geben. So, damit es gelingt, hilft es vielleicht noch mal ein paar Tipps und Tricks an die Hand zu bekommen. Wie bereite ich ein Interview vor? Worauf muss ich achten? Und das machen wir in einem dreitägigen Training Ende Mai. Und nach dem Training treten wir an Journalistinnen heran und schlagen die Teilnehmenden aus dem Training direkt vor und sagen, wollt ihr nicht diese Person interviewen? Die wollen erzählen von ihrer Perspektive vor Ort und denen müssen wir mehr zuhören. Man kann sich noch bewerben bis Sonntag. Und ich hoffe, dass sich sehr, sehr viele Menschen bewerben werden und freue mich, euch kennenzulernen und will euch alle in den Nachrichten sehen.